Der Firmentuner Podcast. Verwandle dein Unternehmen in eine gut geölte Maschine. In der letzten Folge ging es um Technologie, genauer um die Technologieverliebtheit, die viele Unternehmen in den Blindflug treibt. Ich habe darüber gesprochen, dass Technologie nur dann sinnvoll ist, wenn sie einem klaren strategischen Ziel dient und dass sie kein Ersatz für Strategie und Haltung ist. Heute wird es konkret. Ich spreche mit jemandem, der genau das lebt, Benji Wenneck. Benji ist Unternehmer durch und durch. Seine Wurzeln liegen im Teppichhandel, eine Branche, die man vielleicht nicht sofort mit Innovation verbindet. Aber genau das macht ihn so spannend. Er hat das Traditionsunternehmen Städtler Teppiche übernommen und in die Gegenwart geführt. Früh hat er erkannt, dass Technologie kein Selbstzweck ist, sondern ein Werkzeug, um ein klares Ziel zu erreichen. Für Benji steht nicht die Technik im Zentrum, sondern die Frage, wie sie Wert schafft für das Unternehmen, die Kunden und die Marke. Benji denkt unternehmerisch, nicht technologisch. Er kombiniert Tradition mit Weitsicht, Pragmatismus mit Neugier. Und genau diese Haltung macht ihn zu einem Unternehmer, der nicht auf Hypes reagiert, sondern mit Strategie handelt. Benji, schön, dass du heute hier bist. Für alle, die dein Unternehmen noch nicht kennen, kannst du mir und unseren Hörern kurz erklären, was du mit teppichportal.ch machst und wie dein Geschäftsmodell ursprünglich funktioniert hat, als du angefangen hast.
Ja, sehr gerne. Danke dir für die Einladung. Das Teppichportal wurde eigentlich schon geboren Jahre zuvor in England, wo ich früher gewohnt habe. Ich war früher Versteigerer von Teppichen und ich bin in ganz England und auch in Schottland und Irland habe ich Teppiche per Versteigerung verkauft, also ganz klassisch. Mhm. Und mit dem Ankommen des iPhones und den Smartphones wurde eigentlich die Aufmerksamkeit der Leute aus dem Raum eigentlich weggenommen. Und so haben wir eigentlich aus der Not hinweg, haben wir dann in London ein Geschäft gegründet. Also es war ein bestehendes Geschäft, aber wir haben alle Fotos gemacht mit dem Budget, das wir noch hatten. Und wir haben dann Teppiche verkauft online. Also das war ein Novum. Es war ein bisschen wie bei IKEA, also man sieht die Teppiche online und dann konnte man ins Lager diese aussuchen. Und 2010 bin ich dann in die Schweiz zurückgekommen aus persönlichen Gründen und dort haben wir das Teppichportal.ch ins Leben gerufen. Und das war auch basierend auf einer Firma, die schon seit 1923 in der Schweiz tätig ist.
Hast du damals in der Schweiz das Unternehmen übernommen? Hast du das dann gekauft,
ja,
oder?
Ja, das war ein Unternehmen, wir hatten früher auch Versteigerungen in der Schweiz und wir haben vor allem eigentlich die Problem Trades übernommen. Also das waren eigentlich Firmen, die nicht konkursiert waren, aber nahe dran oder keine Nachfolgeregelung hatten. Und da wir die Teppichexperten eigentlich waren, also uns hat man immer aufgeboten, um zu helfen, haben wir dann eigentlich die Ware abverkauft. Also wir haben das Fachwissen mitgebracht und wir haben dann auch meistens die Firmen gleich übernommen, damit wir auch die Entscheidungen fällen können. Weil wir mussten manchmal auch eine Sitzverlegung machen, weil wir nicht genug Platz hatten und natürlich auch viel mehr Ware dazufügen mussten.
Also so klassischer Liquidationsverkauf dann. Ihr habt dann die übernommen und dann mal Inventar gemacht, mal geschaut, was sind da für Teppiche, was könnten die für einen Wert haben und die dann wieder versteigert oder auch online verkauft.
Ja, wir hatten eigentlich zwei Konzepte. Also es war einerseits war es sogenannte Versteigerungen, Specialist Auctions. Also da haben wir mit lokalen Leuten zusammengearbeitet, die vielleicht schon ein Auktionshaus hatten. Und wir waren dann die Specialist Auctioneers. Also wir haben wirklich die Teppiche dann verkauft, einzeln an den Kunden. Also da war am Samstag dann Viewing zum Beispiel und dann haben wir eine Stunde lang Teppiche verkauft. In der Schweiz war es ein bisschen anders. Da haben wir sogenannte Flat Sales gemacht. Also da haben wir einen Raum gemietet, vielleicht auch in der Nähe, wo der Kundenstamm vor allem zu Hause ist. Und dort haben wir dann auch wirklich mit den Namen der Firma, die wir ausverkauft haben, geworben. Und
okay. Ja.
So haben wir eigentlich auch wirklich die Kunden bedienen können, die noch im Bestand waren, plus neue Kunden hinzugenommen. Aber wir haben bestimmte Firmen, weil die gut liefen, haben wir dann nicht liquidiert. Also dann haben wir vielleicht einen Ausverkauf gemacht und da haben wir die Firma trotzdem behalten. Und
einfach so den Namen, den Brand.
Ja, und das Teppichportal ist auf Teppichstädtler AG basierend und das war Fritz Städtler aus Bern und der hat auch die einzige bekannte Dissertation über Teppiche geschrieben. Also das war ziemlich speziell. Und wir hatten wirklich gute Kunden, die bis heute, also ich hatte letzte Woche noch eine Kunde, der hat gesagt, ich habe den Teppich dazumals bei euch in Bern gekauft.
Okay, also bei Teppichstädtler da war es noch.
Und das gibt halt einfach mehr Glaubwürdigkeit. Wir sind eine Schweizer Firma und wir haben dann das Teppichportal eigentlich hochgezogen. Mhm. Der Name Teppichportal ist eigentlich mehr aus SEO-Gründen entstanden. Weil wir wollten eigentlich nicht, wir wollten zuerst teppichstädtler.ch, aber wir waren dann der Ansicht, dass es ist besser, wenn es ein bisschen generischer ist, auch wenn wir mal dann in Maschinenteppichen umsteigen würden, was wir zum Glück nie gemacht haben. Aber auch wenn es um Service-Dienstleistungen geht, ist es halt einfacher, wenn schon Teppich in der URL steht.
Absolut, ja klar, genau. Du hast gesagt, ihr habt schon 2010 mit einem ersten Webshop angefangen, damit iPhones, Fotos gemacht etc. In der Folge hier geht es ja um Technologieeinsatz in Unternehmen. Ich habe ja in der letzten Folge so ein paar Punkte, vor allem von Jim Collins aus seinem Buch auch erwähnt. Was ist erfolgreicher Technologieeinsatz, was ist nicht erfolgreich? Wenn ich dich verstehe, habt ihr jetzt genau im 2010 schon das umgesetzt. Also ihr hattet ein funktionierendes Business, hattet aber gewisse Risiken oder der Markt hat sich verändert und dann seid ihr reingegangen und habt einen Shop aufgebaut. Habe ich das richtig verstanden?
Ja, also das Geschäft lief wirklich nicht gut in dazumals in London mehr, weil wir hatten wirklich ganz wenig Leute dann auf den Aktionen und wir haben dann entschieden, das Budget, das wir noch hatten, das Geld zu investieren in die Fotos.
Also gut, also all-in.
All-in, wirklich, all-in. Und wir mussten, das war wirklich aus der Not heraus. Und wir haben dann das sogenannte Clicks-to-Bricks-Business haben wir eigentlich angefangen. Also das war dazumals noch ganz unbekannt, dass man halt wie etwas online sieht und dann geht man ins Geschäft anschauen, oder? Das war ziemlich ein Novum. Mhm. Dort hatten wir halt ein Warenlager, aber in der Schweiz haben wir dann wirklich angefangen, die Ware aus dem Lager zu nehmen nach Zürich in den Shop, damit die Leute das anschauen können.
Ja.
Das wird manchmal auch heutzutage noch wirklich vereinfacht. Man denkt, dass das ganz, aber logistisch ziemlich anstrengend. Also wenn du jetzt einen Schuh irgendwie anprobieren willst beim Dosenbach und du bestellst den in den Laden rein, das ist logistisch ziemlich ein Ablauf. Da muss jemand im Lager den raussuchen, der muss genau in die Filiale, wo du hin willst, und dann muss er genau an dem Tag dort sein, dass du vorbeigehen kannst. Ja. Also das ist schon noch eine logistische Herausforderung. Aber es ist heutzutage ist es wirklich Teil vom Business. Das ist wie bei einem Restaurant hast du den Takeaway, das ist auch fester Bestandteil. Und heute ist eigentlich auch die Erwartung, hey, ich habe den nicht in dem Maß, aber ich kann ihn holen, in 2 Tagen kannst du ihn anschauen. Ja. Also Clicks to Bricks war eigentlich der erste Schritt, dass wir eigentlich vom physischen Verkauf in den Online-Verkauf gegangen sind. Und es war natürlich auch die Komponente des Schatzsuche. Man findet etwas online, ich kann es jetzt im Laden ansehen, es stimmt wirklich überein. Also das habe ich schon auch in London bemerkt. Die Leute hatten ganz viel Freude, als sie dann von all den Teppichgeschäften genau den Teppich, den sie wollten, gefunden haben.
Das heißt, ihr habt den Verkauf nicht über den Shop gemacht. Also der Kunde hat sich dann den Teppich ausgesucht und gesagt, ich möchte den im Laden anschauen. Und aber der wirkliche Verkaufsabschluss, der war dann im Geschäft. Ist das korrekt?
Ja, also du musst dir vorstellen, du hattest PayPal dazumals, aber die Integration war enorm schwierig. Oder du hattest PDQ, das war von Barclays Bank, das war ein ganz teures System. Da musstest du all die Interfaces, die APIs selber, die Schnittstellen selber machen. Und ich muss dir ehrlich sagen, es war sehr komplex. Wir hatten zwar Möglichkeiten, dass man die online kaufen konnte, aber es war halt immer noch die. Es war noch die Meinung eigentlich von den Kunden, dass man, ja, ein Buch oder eine CD kaufe ich online, aber ein Ehering oder ein Teppich, den würde ich nicht online kaufen. Das ist natürlich heute mit Amazon und Co. ist das ganz über den Haufen. Man kann alles kaufen und es ist normal, dass man alles online kaufen kann. Aber wir haben einfach die Erfahrung gemacht, ein Online-Shop ist gut. Aber die Transaktionen, die finden meistens physisch statt. Und es war auch eine logistische Frage, weil wenn man natürlich online etwas verkauft, dann muss man ja auch das Fulfillment machen und das ist auch aufwendig. Und wenn die Kunden zu dir kommen und ich sage jetzt mal, in der Schweiz bezahlen die meisten Kunden ziemlich flott, aber in England musst du immer das Geld zuerst holen und dann kannst du die Ware rausgeben und du warst halt immer einfacher, wenn wir gleich die Zahlung mit der Kreditkarte genommen haben und die Ware überreicht haben. Genau.
Wie war denn so, ich sag mal, die Abschlussquote? Also, das war ja noch kein verbindlicher Kaufvertrag, wenn die Leute das da im Shop ausgewählt haben und dann zu euch vor Ort gekommen sind. Also, war das im Normalfall, jawohl, der nimmt den dann auch und bezahlt ihn, oder wie sah das aus?
Also der Abschluss war eigentlich immer dann, als die Kunden kamen. Also ich habe ab und zu mal gehabt, dass ein Kunde vielleicht einen Teppich auswählen wollte oder zwei, dass er das ausprobieren wollte. Aber eigentlich ja, ich sag mal, zu 99% sind die, wenn der Kunde sich den Weg in London auf sich genommen hat,
Dann
der
hat es
Teppich
auch.
an, dann war eigentlich die Möglichkeit zum Verkauf
Wenn
ziemlich
ich irgendwas
gering.
jetzt gar nicht gestimmt hätte oder so, vielleicht Farben oder auch so, dann
Ja,
hätte
klar, wir
nicht.
hatten
Aber
natürlich.
sonst, wenn die Qualität
Ja,
stimmte,
klar, wir hatten
dann.
natürlich, wir bieten Echtheitszertifikate an, das machen wir immer noch, auch denn eigentlich die Rechnung und heutzutage auch die Online-Präsenz, wir nehmen ja die Teppiche nicht aus dem Internet, die verkauft sind, man kann immer die Daten abrufen und du hast immer einen Link zum Teppich auf dem PDF, was du als Rechnung bekommst. Also du hast die Daten, sind eigentlich für ewig da, also ewig, für die Zeit, dass man beim Geschäft besteht. Und von daher, wir hatten so No-Quibble Returns, also wenn innerhalb von 30 Tagen etwas nicht stimmt, konntest du gleich den Teppich zurückbringen.
Und
Und
bekommst das Geld wieder.
ja, aber du musst dir vorstellen, in London, wenn du auf dich nimmst, einen Teppich abzuholen, dann ist eigentlich die Chance ziemlich gering, dass du ihn zurückbringst. Und die Preise waren halt wirklich auch gut. Wir hatten keine, wir hatten halt. Wir waren immer im Wettbewerb mit Harrods und großen Retailern und unsere Preise waren halt wirklich auch deutlich
Das
tiefer.
heißt, du hast dann auch die Kundschaft, die hat die kennt sich ein bisschen aus, hat die Wertschätzung, hat das Geld und dann hat es auch geklappt.
Ja, und wir hatten halt gutes SEO dazumals. Das habe ich selber mir ein bisschen angeeignet. Und wenn du natürlich Oriental Carpets oder Carpets in London eingegeben hast, waren wir immer auf der ersten Seite. Und wir hatten wirklich viel Traffic dazumals.
Wenn ich jetzt an Teppichhändler denke, dann denke ich nicht unbedingt an sehr technikaffine Menschen. Also als Teppichhändler stelle ich mir eher so jemanden aus dem Nahen Osten vor, der da auf seinen Teppichen sitzt, aufgestapelt und alles noch von Hand macht. Du bist da anders unterwegs, so wie ich dich erlebe, auch wenn du von der Sprache her, auch von all dem. Wie kommt man oder wie bist du zur Technik gekommen und wie kommt man mit der Technikaffinität zum Teppichhandel?
Gute Frage. Ich denke immer, man kann ein Nerd sein, ohne dass man introvert ist. Und ich denke, die Kombination, dass man nicht Perser ist, dass man an Technologie glaubt und trotzdem Teppiche liebt und das dann irgendwie verbindet, das ist schön. Ich komme vom Background. Ich war früher ein Amiga-Fan. Also ich hatte eine BBS, ein Bulletin Board System. Und ich hatte halt immer ein bisschen technisches Wissen mit mir und ich fand es auch nie schwierig, etwas zu implementieren. Und ja, von daher war eigentlich immer für mich klar, es braucht eine Webseite. Ich glaube, mit Fotos kann man viel machen. Die Teppiche sind auch sehr geeignet, um schönen Content zu kreieren, übrigens auch auf den sozialen Medien. Und für mich gab es eigentlich keinen Grund, das nicht anzupacken. Und ich habe mich auch durch all die Webshops durchgeschlängelt. Also wir haben angefangen mit Movable Type. Vielleicht kennst du das noch.
Nein, sagt mir nichts.
Ganz, das war eine ganz frühe, wie WordPress oder unterwegs, das war so ein Template-System, sehr HTML-lastig. Und du kannst dir das vorstellen, das war wie, was war der Vorgänger von Facebook? Wie hieß das? Der, nicht, jetzt habe ich den Namen.
Vorgänger von
Ja,
Facebook.
es gab so eine Sozialplattform und da musstest du HTML-Code auch reinkopieren. Und das wurde von einem Sänger aufgekauft. Ich habe den Namen jetzt nicht mehr. Und ja, es war eigentlich wie gegeben, dass ich die Technologie immer einfügen wollte. Und für mich war auch klar, es geht alles in die Richtung. Und ich habe natürlich auch ein Umfeld, wo ich Freunde habe, die jetzt noch auch ja, mit der IT arbeiten. Und so haben wir dann auch entschieden, 2020 mit der Augmented Reality etwas anzufangen.
Das ist jetzt genau die Überleitung. Das wäre so der nächste Schritt. Du hast mir erzählt, dass ihr dann, das war ja auch ein Technologieeinsatz aufgrund eines, ich sag mal, einer Krisensituation. Mit Anfang der Pandemie musstet du ja auch den Laden schließen. Das heißt, das hat nicht mehr funktioniert. Die Leute konnten nicht mehr zu dir kommen und die Teppiche anschauen. Und dann hast du den nächsten technologischen Schritt eingeleitet in einem Unternehmen mit Augmented Reality. Wie ging denn das?
Also es war wirklich eine schwierige Zeit, aber ich denke, ich glaube, das Wort Agilität ist hier, Agility ist da wichtig. Wir hatten tatsächlich keine Möglichkeit mehr, die Teppiche zu zeigen. Wir konnten auch nicht richtig zu den Kunden. Wir mussten ja den Abstand halten von ein paar Metern. Und dann haben wir kurzfristig probiert, mit WhatsApp-Videos die Teppiche zu zeigen. Weil du musst nicht vergessen, wir sind wirklich ein hybrides Geschäft, oder? Wir haben viele Kunden, die kommen online, die sehen sich die Teppiche an. Dann habe ich habe Kunden, die kaufen wöchentlich Teppiche online. Aber ich habe auch viele, die sagen, hey, ich würde dich mal kennenlernen. Ich sehe dich auf den sozialen Medien. Ich würde den Teppich auch mal anfassen, oder? Und das konnte halt wirklich nicht geschehen. Und wie es sich so ergibt, meine Frau ist Amerikanerin, hatten wir ein Thanksgiving-Dinner und jeder hatte ja seine Bubble und wir hatten dazumals auch eine Bubble und da waren auch amerikanische Freunde drin und ein Bekannter von mir, der auch in der IT arbeitet, der hat dann das Thanksgiving gesagt, es muss doch eine Möglichkeit geben, dass wir die Teppiche auch zeigen können in den Raum. Und ich habe dann gesagt, ja, das mag sein, aber ich habe keine Ahnung und ich habe auch gar kein Budget, um das zu machen. Und er hat dann auf GitHub hat er dann etwas entwickelt und ich habe das Backend dann vom CRM, also auf der Webseite in der Admin-Part, habe ich es dann angepasst mit den Entwicklern. Und am Anfang war es noch ein bisschen ruckelig, also es war nicht so einfach. Wir mussten das Bild sagen, es muss auf dem Boden, nicht an der Wand. Aber interessanterweise, die Technologie, wie viele Technologien auch, waren Open Source, also es war frei zugänglich und da konnten wir halt einfach drüber entwickeln. Und wir haben dann wirklich innerhalb von 3 Wochen hat mein Bekannter Cure heißt er, hat mir dann eine Demo gemacht und da haben wir gesagt, ja, das machen wir. Es war halt noch eine Arbeit, um das zu implementieren, weil du musst dir vorstellen, die Bilder, du hast eigentlich wie 3 Formate. Also du hast einerseits das PNG, das kennst du vielleicht,
Ja, klassisches Bild vor Ort, genau.
ja, aber mit transparentem Hintergrund, das kannst du überall drüber legen. Das funktioniert halt auch, wenn du es über die Kamera, über die Augmented Reality machst. Und dann hast du sogenannte 3D-Modelle, die heißen GLBs, das kommt aus Android hervor. Und dann hast du, das heißt USDZ, United Service Description Format. Ich weiß nicht genau, was es steht, aber das ist eine Technologie, die Pixar entwickelt hat, also die Filmfirma. Und die gehört ja, glaube ich, Apple. Und darum haben sie das Format als erstes eingeführt. Und die Schwierigkeit lag darin, weil wir sind sehr Ubuntu, Linux Anwender, war die Schwierigkeit, wie kann man das effizient umwandeln? Weil wir müssen natürlich tausende von Bildern müssen wir in die Formate umwandeln. Und das war alles gekoppelt auch an einer Datenbank, wo wir die Größe eingeben, weil wenn du das Handy aufmachst und das dann, also vielleicht für die Hörer, man kann das nicht, es ist nicht eine App, sondern das geht direkt von deinem Handy, von deinem URL-Link und eigentlich die Hard- und Software von deinem Handy projiziert dann eigentlich den Teppich in den Raum. Also es ist nicht, war es nicht noch.
Also die 3D-Rechnung, die geschieht auf dem Handy.
Ja, also
mit dem Browsercode.
Ergibt es einfach, also das Encoding passiert dann und die File-Formate kommen von der Webseite. Und das war halt die große Herausforderung. Ja. Wie kann man das flüssig machen? Es ist immer noch nicht hundertprozentig, aber ich glaube, wir haben etwas erreicht, was viele davon träumen, weil das braucht normalerweise wirklich ganz lange Entwicklung. Ja. Und das Glück war, unsere Webseite ist kein WordPress oder Movable Type oder es ist hardcoded vieles. Und da konnten wir halt einfach auch in den Code reinspringen.
Und dann die Performance entsprechend anpassen und Funktionalität.
Ja. Weil du kannst natürlich mit Plugins heute auch 3D-Modelle erschaffen, aber wir mussten halt wirklich Tausende von Teppichen müssen wir natürlich gleich einbinden.
Ja, ganz genau.
Ja, dann haben wir das implementiert und nach bis nach ist auch die Software besser geworden auf den Handys. Und auf Android ruckelt es noch ein bisschen, aber die Apple-Phones, die iPhones, die können es sehr gut darstellen. Jetzt auch mit dem Layering, also du kannst auch etwas auf den Teppich raufstellen. Und steht es dann drauf und du kannst auch Fotos machen, ein Video davon machen, also das funktioniert alles.
Genau. Spannend. Ich kenne ja, also das habe ich auch vor allem in der Pandemie dann gesehen, wenn es da mal langweilig war, du kannst ja auf Google Chrome, kannst du Namen von Tieren eingeben und dann hast du die im Raum. Ich stelle mir das in etwa so vor oder vielleicht auch für die Hörer. Ist das in etwa das, was da geschieht mit dem Teppich?
Ja, also ich denke, die 3D-Bilder, die sind schon ein bisschen, die sind ausgeklügelter als das, was wir haben, weil dort kannst du sie auch richtig drehen in der Luft. Und wir haben ja einfach gesagt, hey, nimm ein Bild, zieh das auf dein Modell und leg das auf den Boden und schau einfach, dass du...
Die Proportionen stimmen, also die Perspektiven
funktionieren. Ja. Und kopple das einfach an ein Maß, dass das 1:1 aussieht. Ja. Also ich denke, so 3D-Modelle, wie du sie beschreibst, die sind schon komplexer als das, was wir hier gemacht haben. Aber es war halt mehr ein kommerzieller Gedanke auch dahinter. Ja. Wie kann man das gebrauchen? Wie ist der User Case? Also wir schauen da immer gern, was wollen unsere Kunden, oder? Nicht, was wir wollen, was wollen unsere Kunden? Und so haben wir das eigentlich so reversed engineered.
Ja. Aber so vorstellen kann man sich in etwa so, also gut, man kann es auch anschauen auf teppichportal.ch, kann da ja reingehen und das ausprobieren, aber wer das kennt, so, das ist in etwa das Modell, denke ich so, oder die Idee dahinter. Du hast jetzt erwähnt, ihr habt das ja nicht einfach, ihr habt das auch möglichst einfach gehalten, oder? Hattest du nie die Versuchung, mehr Technologie reinzubringen, als was es braucht?
Ich bin da ziemlich, ich bin da ziemlich auch altmodisch, vielleicht kann man sagen, aber ich finde, es gibt bestimmte Anwendungen, da macht es Sinn, Technologie zu verwenden. Und da war wirklich der Use Case, hey, wir können die Teppiche nicht zu den Kunden bringen. Ja. Und dann war auch die Idee, ja, wenn ich ins 5. Stock hier bei dir zum Beispiel raufkomme und es hat keinen Lift, dann bin ich ja froh, wenn ich kurz einen Teppich reinlegen kann.
Ja.
Und wenn du jetzt zum Beispiel in den USA sitzt und einen Teppich siehst bei mir und du kannst ihn schon mal ausprobieren. Und da haben wir halt einfach gesagt, ja, was braucht es noch mehr? Ja. Und dann haben wir uns gesagt, ja, es wäre natürlich schön, wenn man die Teppiche auch irgendwie physisch vergleichen kann. Mhm. Und wir haben das dann nebeneinander gelegt und man sieht schon den Unterschied.
Ja.
Also weißt du, zwischen einem RGB-Pixel mhm. und natürlich dem realen Teppich. Aber wir haben zum Beispiel bei den Rechnungen, schreiben wir bei den Kunden immer noch von Hand.
Okay.
Und das ist vielleicht speziell, weil du denkst, das macht man auf dem iPad, das geht alles flüssig. Aber du musst dir vorstellen, wenn ich zum Beispiel beim Kunden bin, ich lege einen Teppich hin, das ist ganz physisch, und dann stehe ich auf mein iPad und tippe da alles rein. Das ist für den Kunde kein Affront, aber es ist einfach komisch, weil wir sind so etwas ganz Physisches haben wir in der Hand. Und dann ist es fast einfacher für mich, wenn ich dann von Hand schreibe und dann habe ich hier die Verbindung zu dem Kunden. Meistens habe ich dann ein Gespräch. Ich muss natürlich dann ein bisschen multitasken oder schreiben gleichzeitig und mit dem Kunden sprechen.
Ja.
Aber ich glaube, es ist auch etwas verbindlicher. Und ich habe eine Weile lang probiert, alles digital zu machen mit den Rechnungen. Aber ich habe dann einfach gemerkt, es passt irgendwie nicht zum Produkt. Und auch wenn ich mal einen Teppich reinige, weil wir machen viel Service auch, dann ist es einfach einfacher, wenn ich den Teppich abhole, ich schreibe kurz die Daten drauf, ich gebe ihm den Beleg und sage, hier ist dein Auswahlbeleg, ich nehme den Teppich mit.
Ja.
Also es ist auch ein Ablauf, macht es mehr Sinn. Oder?
Ist jetzt aber auch, finde ich, ein schönes Beispiel, dass du auch mal Technologien ausprobiert hast, also auf agile Art und Weise mal versuchen und dann entschieden hast, nein, das ist es nicht, das will ich nicht oder das passt nicht zum Produkt, zur Dienstleistung, zu dieser Wertigkeit, ein Teppich, wo ich weiß nicht, Dutzend, hunderte Stunden an Handarbeit drin sind, da irgendwie billig eine Rechnung auf einem Drucker rauslassen, hast du dich da entschieden, okay, nein, Übung abbrechen, wir gehen zurück, handgeschrieben, wir machen das voll analog.
Ja, das ist wieder das, was ich dir vorher erklärt habe. Man kann auch extrovertiert sein und an Technik glauben. Ich glaube, es ist wichtig, auch wenn du jemanden triffst, dass du ihn geradeaus in den Augen anschaust, dass du deine Karte überreichst, dass auch die Glaubwürdigkeit da ist. Und ich glaube, es ist schon verbindlicher, wenn du etwas Handgeschriebenes hast, wie wenn du einfach per E-Mail etwas bekommst. Also ich verschicke viele Rechnungen auch per Mail, verstehe ich nicht falsch. Aber ich glaube einfach, wenn die Kunden vor dir stehen, dann, ich habe dann immer so ein Gefühl, ich will etwas noch mitgeben von mir. Und dann sehen sie meine Handschrift, ich unterschreibe dann immer, der Kunde unterschreibt auch die Bedingungen oder den Kaufvertrag. Und ich glaube, das haben wir früher so gemacht. Und auch als wir die Versteigerung gemacht haben, der Kunde muss immer unterschreiben, dass er den Teppich mitgenommen hat. Und das hat sich eigentlich bewährt. Also ich glaube, schlussendlich, die Rechnungen werden wieder eingescannt, aber ich habe natürlich dann auch ein Filing-System, dass das alles gut läuft und auf dem CRM ist das auch irgendwo noch hinterlegt, die History. Also es funktioniert und du musst dir vorstellen, ich bin keine Apotheke, also ich verkaufe nicht 100 Produkte am Tag. Oder? Ich hab eine gute Anzahl Kunden pro Woche und wenn jemand schon Kunde ist, wir haben viele Kunden, eben wie schon gesagt, die kaufen dann alle paar Monate oder ich habe jetzt einen Kunde gehabt, fast jede Woche einen Teppich und das ist natürlich auch toll, weil da siehst du auch, das Vertrauen ist da. Und eigentlich das Ganze unterstützen wir wieder mit Technologie, indem wir auf den sozialen Medien natürlich die Videos machen.
Ja. Da bist du ja auch, würde ich sagen, in der Branche sicher fast Vorreiter, oder? Auch da soziale Medien, aber auch da, so wie ich erlebe, aus einem klaren Grund, aus einem Bedürfnis raus, einem Bedürfnis Business Requirement raus, hast du angefangen da, du hast ja auch einen Videopodcast, wo du mit Teppichen, Teppiche vorstellst, Behandlungen, was auch nicht was, auch da, ich so zusammengefasst, keine Technikverliebtheit, aber eine starke Affinität dazu und eine klare Vision und Strategie für den Einsatz, oder?
Ja, also es ist so, die Videos sind auch wieder das Endorsement. Ich finde das Wort, das erklärt vieles in Englisch über ein Geschäft. Und ich glaube halt, wo ich das Teppichportal.ch ins Leben gerufen habe, da war es ein sehr generischer Name. Aber eigentlich heutzutage ist ja eigentlich der Personal Brand das, was die Menschen wollen, oder? Auch viele Content Creation oder Content Marketing kommt ja auch aus die Persönlichkeiten raus von den Leuten. Und mir war es wichtig, ich mache die Videos noch nicht so lange, das ist jetzt bald ein Jahr. Und vorher hatte ich eigentlich die Möglichkeit, nicht mein Wissen weiterzugeben. Aber mit den Videos kannst du in kurzer Zeit Wissen vermitteln. Und ich sehe das ein bisschen wie Radiospots, oder? Du erklärst etwas, du gibst eine kleine Information über einen Teppich, wie er gereinigt wird, wie er hergestellt wird. Und dann klickst du wieder weg oder du scrollst weg. Und oft jetzt habe ich auch Kunden, die sagen, ich habe gesehen, wie er die Teppiche wascht online, ich würde gerne Teppich waschen. Oder, hey, ich habe den Teppich online gesehen auf Instagram, ich will den kaufen.
Ja.
Und ich finde das eigentlich die schönste Verbindung, die ich schaffen kann mit Technologie, weil oft sehe ich die Leute trotzdem physisch, oder?
Ja.
Aber die wissen dann, die Erwartungshaltung ist da. Und früher in einem Teppichgeschäft, musst du dir vorstellen, da hattest du vielleicht 3-4 Geschäfte. Gingst du rein, da saß vielleicht jemand vom Nahen Osten dort und ist am Tee trinken.
Ja.
Alle springen auf, wenn der Kunde reinkommt, oder? Du fühlst dich wie fast übergangen, oder?
Ja.
Und dann fragen die, was willst du ansehen? Und du hast keine Ahnung von Teppichen. Also die meisten Leute haben, ich will das nicht in deinen Mund bringen, aber
nein,
die meisten Leute haben keine Ahnung. Und dann stehen die vor so einem Haufen Teppichen und dann wird aufgeschlagen. Und da sehen wir zwei Personen, die da physisch sich wirklich abrackern, oder? Und dann musst du halt einfach auch, hast du wie eine Verbindlichkeit, jetzt muss ich ja fast etwas kaufen.
Ja.
Und das fällt halt alles weg aus den sozialen Medien, weil ich zeige einen Teppich, ich zeige mal, wie ich einen raushole, aber es ist keine Verpflichtung da. Und ich glaube, das kommt gut bei einem Kunden an, weil sie können es anschauen, entweder gefällt es oder es gefällt nicht, aber es ist kein Druck vorhanden.
Ja, genau. Du machst das ja nicht, weil du weniger oder nicht verkaufen willst, sondern weil du den Menschen etwas geben möchtest, einen Einblick und sie dann selber entscheiden lassen, ob sie sich für mehr interessieren und vielleicht dann zu dir kommen, eben weil es sonst für sie abschreckend wäre. Die würden gar nie zu dir einfach reinlaufen, weil so können sie deine Inhalte kennenlernen, was du machst, all das über soziale Medien, also ganz niederschwelliges Angebot.
Ja, das ist sicher ein Faktor und es ist halt einfach auch mit der Zeit, weil ich glaube, ich weiß nicht, wie du zum Beispiel ein Sofa kaufst, oder? Aber die meisten Leute, die gehen mal ins Internet schauen, was gibt's da? Und wir haben natürlich auch immer im Hintergedanken, so Videocontent ist halt, sage ich jetzt mal, stickier, oder? Ist ein bisschen klebriger, man behält, ich habe das gesehen über das und man spricht halt schneller darüber. Und ich glaube, es ist einfach wieder ein Tool in der Toolbox, die uns hilft. Und es macht mir auch Spaß, weil ich mache schon 25 Jahre Teppiche fast.
Ja.
Und ich habe auch keine Mühe, darüber zu erzählen. Und ich finde es auch schön. Es ist auch ein bisschen so ein Educational Factor. Also ich will auch natürlich, dass die Leute auch Bescheid wissen, weil das war früher leider in der Teppichbranche ist das Wissen nie weitergegeben worden an den Kunden, oder? Weil der Teppich wurde verkauft, da wurde eine ganze Geschichte dazu erzählt. Aber eigentlich kontinuierlich, dass man über verschiedene Teppiche erzählt, das hast du eigentlich nie gehabt, oder?
Ja. So das Storytelling auch einbringen.
Ja, das passt.
Ja,
das passt halt
absolut.
Zum Produkt, oder?
Ja.
Weil ich kann natürlich über den Teppich etwas erzählen, aber ich kann auch über die Ortschaften, weil ich durfte früher auch in Iran, an all die Dörfer, habe ich auch Teppiche eingekauft und es ist so ein fantastisches Land, zum Beispiel der Iran. Da hat man so viele Geschichten zu erzählen und vieles ist halt einfach nicht bekannt in der Öffentlichkeit, oder? Man denkt meistens etwas Negatives heute über den Iran. Aber die persische Kultur ist zum Beispiel so reich an Kulturgüter, aber Wissen, auch Musik, Poesie. Also es gibt so viele Aspekte, die auch in die Teppiche reinfließen. Und natürlich, da kommt dazu, ein Teppich ist auch in gewisser Hinsicht ein Kunstwerk, oder? Wenn er speziell geknüpft ist oder der knüpft nicht mehr weiter oder die Materialien sind hochwertig oder das Muster ist einzigartig. Also es gibt da ganz viele Aspekte, die sehr interessant sind, um zu erklären.
Ja, cool. Auch da wieder Technologieeinsatz, neue Medien, also diese Agilität, die du dann nutzt. Ich nehme an, das funktioniert auch für dich, sonst würdest du das nicht schon. Seit wann machst du den Podcast jetzt oder diese?
Also wir haben eigentlich alles im Dezember haben wir angefangen.
Also ein Jahr.
Fast ein Jahr. Ja. Und der Podcast war eigentlich geboren aus der Idee, wir wollen eigentlich ein Teppichumfeld haben und dann auch die neue Ideen und neue Leute reinbringen, also auch Unternehmer. Aber es ging auch einfach drauf, wir wollen die Teppiche zusammenbringen mit anderen Themen, oder? Weil ich glaube, das Einrichten Teppiche, das ist immer sehr spezifisch, wenn du umziehst oder irgendwie Nachwuchs bekommst und du willst einen Teppich für einen Zweck. Aber ein Teppich kann auch etwas Schönes sein, was du auch außerhalb von diesen zwei Gegebenheiten kaufen kannst, oder?
Ja.
Und das wollen wir dort eigentlich auch aufzeigen.
Aber letztendlich denke ich mal jetzt, wenn man so anschaut, du hast Dinge ausprobiert, die du wieder verworfen hast. Das machst du jetzt bald ein Jahr. Was ist der Effekt von dem, was du machst? Also hast du Rückmeldungen? Bekommst du Kunden dadurch? Oder was ist dein größter Erfolg?
Ja, also der größte Erfolg, würde ich sagen, ich hatte einen Kunde, der hat tatsächlich auf Instagram reagiert, auf eine Story, die wir gemacht hatten. Und der hat dann schlussendlich auch einen Teppich gekauft, einen großen Betrag. Und ich wäre nie zu diesen Kunden gekommen, wenn ich nicht ein Video dazu gemacht habe. Und vielleicht ist noch zu erwähnen, der Shop und die Möglichkeit, dass man online kaufen kann, das ist nur ein Tool in der Toolbox. Also ich glaube, man muss das wie zusammen anschauen. Es sind die Videos auf den sozialen Medien, der Podcast und vielleicht auch der Shop und auch die physische Lokalität. Ja. Also es kommt alles zusammen. Und auch bei der Augmented Reality, wir arbeiten mit unserem Partner Zolanvari zusammen, der produziert Teppiche im Iran. Und wir können etwas anbieten, was kein Unternehmer anbieten kann. Du kannst ein Muster auswählen oder du kannst mir ein Muster bringen. Also ich habe jetzt gerade für die Amiga-Messe, die dieses Wochenende stattfindet, haben wir einen Amiga-Teppich haben wir geknüpft.
Knüpfen.
Der Leunwall, ja, der ist wirklich toll geworden. Und wir können halt das Augmented Reality Modell schon erstellen, bevor dass der Teppich geknüpft ist. Also du kannst jetzt zu Hause in deiner Altbauwohnung, vielleicht hast du einen ganz kleinen Korridor, du kannst den ausmessen. Ich brauche einen Teppich, der muss 2,06 Meter mal 60 Zentimeter breit sein. Und dann kann ich das Modell erstellen auf der Basis.
Ja.
Ich kann dir das dann schicken und du kannst es ausprobieren mit deinem Handy. Entweder den QR-Code abscannen im Internet oder direkt vom Handy aus in die Augmented Reality. Und dann hast du schon eine Idee, wie der Teppich aussieht. Dann gibst du mir das okay. Ich gebe den in Auftrag. Ein paar Monate später hast du den physischen.
Cool. Also es sind nicht nur isolierte Elemente, sondern das Ganze ist ein System von Elementen, letztendlich auch eine Strategie im Sinne von Positionierung und Differenzierung, die du da ganz konsequent einfach auch umgesetzt hast.
Ja, also Teppichportal haben wir extra so ausgewählt, dass es sehr breit gefächert ist, also dass es nicht nur um Teppichverkauf geht, es geht um Wissen, es geht um Service-Dienstleistungen. Oft werden auch Fragen gestellt, es ist rot, weil mir mein Teppich ausgeht, was kann ich machen? Ja. Es ist eigentlich viel mehr als nur eine Plattform, wo man Teppiche online kauft. Ich glaube, oft werden Produkte wie simplifiziert und man denkt, ja, so ein Teppich, das kaufe ich einfach, aber es gibt viele Entscheidungsträger. Ja. Ich glaube, mit der Technologie schauen wir, dass die Entscheidung einfacher herbeigeführt werden kann. Also wenn du natürlich nur den Teppich flach auf dem Internet siehst, den will ich nicht bestellen, dann muss ich den wieder zurückbringen. Aber wenn du siehst, da hat es noch ein Video, das ist der gleiche Teppich und ich kann den noch ausprobieren, gleich in den Raum legen, dann hast du wie verschiedene Komponenten und das zusammen, du sagst du vielleicht, jetzt rufe ich den noch an, oder? Weil ich habe vier Telefonate auch noch und das entscheidet dich dann zu kaufen am Teppich. Ja.
Also ich finde das eine wunderbare Art zu differenzieren. Du verkaufst nicht einfach einen geknüpften Teppich, sondern es ist eine ganze Dienstleistung rundum im Kaufserlebnis, aber auch nach dem Kauf, also Post-Sales, hast du Support, Informationen, also das ist ja genau das, was eine gute Strategie ausmacht. Es ist nicht ein Punkt, oder? Klar sind deine Teppiche exklusiv. Klar kannst du ein eigenes Bild machen für deinen Teppich. Aber dann diese Kombination aus, wie gesagt, Teppichportal, Instagram, Augmented Reality, Shop vor Ort, nach Services, Reinigungen, Pflege, und Schätzungen und dann die Rückkauf wieder, wo du dann auch sagst, genau, ich glaube, das ist genau das, so dass dieses System, das dich einfach und teppichportal.ch so klar positioniert als den Teppichspezialisten und dir dementsprechend auch die richtigen Kunden bringen, die dir auch, wo du auch ein gutes Business machen kannst, weil das ist ja das, ja, auch ein Teil davon.
Ja, also wir leben halt auch von Weiterempfehlungen, oder? Und wir fangen halt immer beim Kunden an, oder? Mhm. Was will der Kunde? Ja. Und du hast vorher gesagt, eben auch Teppiche kaufen. Ich werde tagtäglich gefragt, kauft ihr meinen Teppich an? Okay. Und unter Umständen mache ich das wirklich. Also klar, es ist natürlich schön, wenn wir ein Gegengeschäft machen können, aber manchmal, ich habe immer eine Handvoll Kunden, die suchen bestimmte Teppiche, die ich selber nicht am Lager habe, weil die sind antik und die sind sehr selten, also die kann man fast nicht finden. Und wenn ich natürlich immer Teppiche bekomme, und ich liebe ja auf Teppiche anzuschauen, weil ich habe das die letzten fast 25 Jahre gemacht, da kann ich auch Wissen vermitteln. Und auch wenn mir jemand vielleicht einen Teppich schickt, der nicht für mich geeignet ist, ich kann immer noch etwas erzählen. Ich kann, es ist ein schöner Teppich von den 1940er Jahren in der Farbe. Das ist die Grundfärbung ist chemisch, aber der hat ein bisschen Naturfarben. Und die Kunden, merke ich auch, die sind sehr dankbar, wenn sie das haben. Auch beim Havarieschaden, wenn es ein Loch hat oder irgendwie der Teppich hat, man probiert den immer gleich selber zu reinigen und das Fleck wird immer größer. Ist auch ein bisschen psychologisch, dass man die Kunden auch ein bisschen kann beruhigen. Wir bringen wirklich fast jeden Flecken aus dem Teppich. Es gibt bestimmte Fälle, da sind es ein totaler Abschreiber. Aber ich glaube auch, wenn du als Kunde natürlich weißt, du bist abgeholt und hey, ich habe einen Teppich, ich wollte einen neuen Teppich, weil der passt nicht mehr. Der Benji nimmt den an, ich frische den wieder auf und ich verkaufe den für einen wirklich tiefen Preis. Weil wir machen auch das Merchandising, wir schauen nicht, dass jeder Teppich 10.000 Franken kostet. Ja. Also kannst du für ein paar hundert Franken schon anständigen, handgeknüpften Teppich, der gewaschen ist, bei mir kaufen. Also das wirklich, es geht wirklich um den Kunden, dass die eigentlich abgeholt werden und nicht, dass die Gefühl haben, hey, habe ich jetzt zu viel bezahlt, zu wenig, was war jetzt der richtige Preis? Das ist wirklich ein Bargain, ein Schnäppchen. Ja. Ja. Und ich will eigentlich wirklich, dass die Kunden zufrieden sind. Und ich sage auch wirklich mit Stolz, ich schaue immer, dass die Kunden 100% zufrieden sind. Und wenn sie es nicht sind, schaue ich, dass ich das hinkriege.
Ja. Das ist ja auch eine emotionale Geschichte, oder? Also, wenn du einen Ikea-Teppich kaufst, dann kaufst du einen Teppich, oder? Aber ich denke, deine Teppiche sind da viel Emotion drin, auch gewisse Liebhabereien etc. Und ich glaube, da muss einfach auch die Betreuung, das ganze Erlebnis, das ganze Rundum muss stimmen. Und ich finde es ganz schön, wie du da wirklich punktuell Technologien einsetzt und dann aber wieder darauf verzichtest. Dort, wo es sinnvoll ist, machst du es. Dort, wo nicht, dann mal ausprobieren. Also finde ich ein wunderschönes Beispiel und auch ein wirklich guter Beweis für das, was Jim Collins in seinem Buch schreibt, wie wir mit Technologien als Unternehmer umgehen können, damit sie uns dienen, damit sie uns einen Vorteil bringen und nicht einfach aus Technologieverliebtheit. Hast du noch andere, ich sag mal, Technologien, die du im Moment anschaust?
Ja, also ich schaue mir eigentlich jeden Tag ein bisschen an, was kann noch optimiert werden. Im Moment sind es vor allem SEO-technische Fragen auf der Webseite. Mhm. Können wir die Kategorien noch vereinfachen? Mhm. Wie kann man einfach einen Teppich aussuchen auf der Webseite? Ich glaube, wir sind gut unterwegs. Also wir haben auch ein bisschen die Sitespeeds. Das ist auch ein bisschen Thema, weil die Files für die Augmented Reality, die funktionieren am besten auf einem Wireless-Netzwerk, weil einfach die Datenmengen sind wirklich groß. Also ich sage jetzt mal fast 3-4 Mal größer wie die Bilder, die angezeigt werden. Aber eigentlich im Moment sind wir gut unterwegs. Also ich glaube, so Call Agents, das ist kein Thema für uns. Also die Kunden anrufen, dass die automatisiert sind. Mhm. Also ich habe gerne einen Kundenkontakt. Es ist wirklich der Balanceakt eigentlich, dass man trotzdem persönlich ist, aber trotzdem mit Technologie arbeitet. Also das probiere ich immer miteinander zu vereinen. Aber man muss nicht vergessen, es gibt Kunden, die wollen gar nichts von Technologie wissen, oder? Und die will ich genau gleich abholen, wie die ganze, ich hatte jetzt auch eine Reinigungskundin, die hat mich, vieles kommt auch per WhatsApp bei uns rein, die wollten Teppich reinigen und dann hat sie gesagt, ja, ich will noch Offerten holen, habe ich gesagt, hol alle Offerten rein, aber ich schaue halt eigentlich immer, dass ich schnell antworten kann und dass die Kunden eigentlich bedient sind und klar, wir sind immer alles am Ausprobieren, aber im Moment, ich sage jetzt mal, wir haben vielleicht noch ein bisschen Verbesserungsbedarf auf der Webseite mit den Kategorien, aber sonst geht es rüber. Und Marktplätze ist auch ein Thema, da sind wir jetzt dran. Also wir haben uns auch interessiert jetzt für für Marktplätze wie Ricardo oder Manor oder Digitech oder sogar Amazon. Das sind auch interessante Entwicklungen für uns. Aber da ist halt immer der Faktor, dass man halt vieles abgibt und man hat halt den Traffic dort. Aber ich finde halt immer noch am spannendsten, direkt zu verkaufen. Mhm. Also ich finde, der Online-Shop ist wirklich top, wenn jemand geografisch etwas entfernt ist. Aber ich finde, die Kunden, die jetzt lokal sind, freue ich mich immer auch über die Kundensuche.
Im Moment, es ist in aller Munde, alle arbeiten mit KI, teilweise auch ein Hype, denke ich mal. Wie ist das Thema für dich? Beschäftigt dich das?
Ja, klar. Also ich bin sehr interessiert daran. Ich finde, es ist halt, ich sehe es mehr wie eine Assistenz im Moment für das, was ich mache, effizienter zu arbeiten. Ich brauche es vor allem für die Beschreibungen für die Teppiche. Also das hilft mir schon enorm, weil unsere Seite ist ja mehrsprachig. Und wenn ich das natürlich mit der KI machen kann, das hilft mir schon enorm. Aber ich sage jetzt mal, auch das mit der Augmented Reality ist ja auch Machine Learning, oder? Das ist ja auch, ist auch ein bisschen KI, weil es muss ja sehen, wo der Hintergrund ist. Und es ist auch gewissermaßen KI. Aber ich selbst brauche auch verschiedene KI selber. Und ich frage mir oft auch die gleiche Frage in verschiedenen KIs, um zu schauen, wie man etwas optimieren kann. Aber grundsätzlich gebrauche ich das täglich.
Ja. Wenn du jetzt andere Unternehmer triffst, die sich auch Gedanken über irgendwelche Technologien machen und sich unsicher sind, was würdest du ihnen raten? Was ist vielleicht ein guter Prozess oder was sind gute Fragen, die sie sich stellen können für den Einsatz von Technologien?
Also ich werde da wirklich sagen, schaut eure Kunden an, was sind die Bedürfnisse der Kunden und wenn du Technologie einbauen kannst, die dem Kunden etwas vereinfacht, ob das jetzt ist, dass du die Offerte online erstellen kannst mit ein paar Klicks oder ob du irgendwie per WhatsApp ein Bild bekommen kannst vom Kunden und das dann gleich irgendwie in einer Fotomontage oder Visualisierung verwenden kannst. Das finde ich, das sind tolle kleine Tipps, wie man eigentlich Technologie einbauen kann. Ich würde sagen, zum Beispiel die Teppiche vergleichen das wollte ich mit der KI machen, aber ich habe gemerkt, die ist noch nicht so weit, weil es gibt so viele Nuancen bei den Teppichen. Aber es gibt sicher Produkte, wo das sehr passend wäre. Aber mein Tipp ist eigentlich auch ein bisschen Nike, just do it. Also nicht immer das einfach weitergeben an Dritte, sondern vieles in der KI kann man ja auch selber ausprobieren. Es kann ja auch Code schreiben. Ja. Und ich glaube, wichtig ist halt einfach, dass man sich damit auseinandersetzt. Und die Frage, wie man es implementieren kann, ist dann immer ein bisschen auf den Kunden spezifiziert. Also ich glaube, ich schaue halt immer, was wir wollen meine Kunden. Wenn die sagen, okay, ich brauche das nicht, dass ich das digital hinlegen kann, dann würde ich das nicht machen. Aber es ist ja klar, man will den Teppich ausprobieren und das ist das Bedürfnis. Und das Gleiche gilt auch bei den Rechten. Sie wollen eigentlich etwas Haptisches haben, aber das ist halt lieber, auch wenn du nur eine Karte gibst oder eine Visitenkarte, das machen ja viele Leute nicht mal. Die sagen, ich habe alles digital. Aber weißt du, wenn du eine Visitenkarte jemand übergibst, die tut das in einen Kühlschrank, die sehen das, das ist im Sichtfeld und das muss man nicht unterschätzen. Ja. Und ich glaube halt, es ist wie beides. Wenn du 100 Rechnungen am Tag schreibst, hey, brauche ein Citrix oder wie das heißt, dass man die Rechnung automatisiert. Wenn du eine Rechnung pro Monat schreibst, da brauchst du keine Technologie, dann hast du eine Vorlage. Also ich finde auch, man muss nicht Technologie einsetzen, dass man sagen kann, ja, ich mache das an. Man muss sich überlegen, brauche ich das oder brauchen meine Kunden vor allem das und ist meine Arbeit effizienter? Ich glaube, ein gutes Beispiel, wie man es nicht machen muss, das sind die Prozesse. Es gibt Firmen, die müssen jeden Prozess abhaken. Du siehst das in Form von Compliance, in Banken. Und am Schluss geht das ganze Geschäft unter, nur an den Prozessen. Und ich kenne das aus der Bankenwelt, dass dann beim Onboarding werden so viele Fragen gestellt und das muss doch überprüft werden, dass der Kunde, der hat keine Lust mehr, um mit dem Geschäft weiterzugehen. Die sagen zwar, ja, das ist gesetzlich verpflichtet oder das ist intern eine Regelung, aber da finde ich, da hemmt die Technologie ein bisschen das Geschäft. Und ich entdecke das oft, dass gewisse Geschäfte, die haben Unternehmen, die haben dann zum Beispiel eben ihre Rechnungen digitalisiert. Alles ist digital. Ja. Aber die brauchen das einmal im Monat und das kostet ihnen 60 Franken, nur um das Tool zu haben. Und ich bin halt ein großer Fan von Open Source oder Standalone Versionen. Ich glaube nicht so an das Subscription-Modell. Ich finde, das ist alles schön skalierbar für die Firmen. Aber ich finde halt auch, zum Beispiel ein Backup, oder? Ich habe immer ein Airgap, ein physisches Backup auch, das ich mache, dass wenn meine Seite mal durch Ransomware oder irgendwie attackiert wird, dass ich halt immer den Stand habe. Und ich glaube halt einfach, man muss die Technologie wirklich so einsetzen, dass sie nützlich ist und dass sie nicht hemmend wirkt. Weil man kann, jemand hat mir mal gesagt, man kann den ganzen Tag Administration machen und Prozesse bearbeiten. Aber das ist kein Unternehmertum. Ja. Das Unternehmertum, da musst du auch die Augen auf den Umsatz haben. Und bei mir ist es halt so, wenn eine Anfrage reinkommt, und es geht um einen Verkauf, Reinigung, Schätzung, dann lasse ich immer alles liegen und dann gehe ich auf den Kunden ein. Wenn es um eine Rechnungsstellung kommt, ob der Kunde jetzt die Rechnung heute oder morgen bekommt, das spielt keine Rolle, wenn es zum Abschluss gekommen ist. Also das ist vielleicht mein Tipp. Cool. Dort einsetzen, wo es sinnvoll ist.
Ja. Also auf der einen Seite diese Experimentierfreude, die behalten, wirklich die Technologien auch ausprobieren. Klassischer agiler Ansatz, also Build, Measure, Learn, das durchzuführen. Aber das Learn ist mindestens so wichtig wie das Build and Measure, denke ich mal. Und dann auch den Mut haben, hey, das war jetzt nichts, das war ein Rohrkrepierer, das brechen wir ab, schön haben wir darüber geredet, funktioniert nicht oder kommt nicht an. Und dann auch den klaren Business Case haben im Kopf, einfach, wie du sagst, nicht, also was dem Kunden etwas bringt, da kann man Technologien einsetzen. Und wenn es dem Kunden nichts bringt oder keine Effizienz bringt, dann ist es auch sinnlos, denke ich, ja. Also ich sage ja immer, automatisieren, das hilft dort, wo du viel Volumen hast, also effizienter werden kannst, oder wo die Fehlerquote tief sein muss. Und sonst musst du nicht automatisieren, aber auch keine Technologie. Und so ein bisschen auch das im Hinterkopf halten, wenn man sich an Technologien ranwagt und da so ein bisschen die Balance finden zwischen Technologieverliebtheit und dann aber den rationalen, unternehmerischen Geist reinbringen und sagen, ja, bringt was oder bringt nichts.
Also vielleicht noch etwas zum Learning. Klar, ich glaube, wenn man Unternehmer ist, dann hat man viele Rückschläge oder man stellt sich immer vor, die Aufträge kommen dann rein und dann läuft es. Aber ich glaube, man lernt ja immer, wenn man einen Rückschlag hat und auch wenn etwas einfach rund läuft, dass man dann auch vielleicht fragt, warum läuft das jetzt rund? Aber, und ich frage dann halt auch immer nach, auch wenn du jetzt zum Beispiel die Kunden um eine Bewertung fragst, oder bei dir, du hast jetzt Service-Dienstleistungen, aber ich frage immer, kannst du mich bitte als Unternehmen bewerten? Kannst du mein Produkt bewerten? Also, dass du zwei Bewertungen machst. Da holst du auch vieles Feedback. Ja, viele Fragen frage ich immer, woher hast du mich gefunden, ja, wenn ich sie sehe? Und dann, ja, du denkst jetzt, wir sind alle ja via Google, aber es gehen viele an via der KI. Ich habe in der KI eingegeben, ChatGPT, gibt es ein Teppichgeschäft in der Nähe, was zuverlässig ist. Und ChatGPT wird ja durch Bing gefiltert. Das heißt, du musst die Webmaster-Tools auf Bing auch ein bisschen
klar,
weil die haben den größten Stake in OpenAI. Und dass du halt einfach auch siehst, dass der Shift, dass das wechselt, das ist ja immer eine Wechselwirkung, weil mal kommt jemand über die sozialen Medien, dann hast du vielleicht mal über TikTok ganz etwas anderes, ein junges Publikum und dann hast du einfach ein Telefonat dazwischen, bei WhatsApp kommt wieder was rein. Ich finde immer, man sollte alle Kanäle bespielen und das funktioniert, das behält man und bei der Technologie ist das genauso.
Genau,
weil du kannst nicht sagen, TikTok ist meine Kundschaft oder Instagram oder LinkedIn. Ich finde, man muss alles bespielen. Das ist ganz wichtig.
Cool, super. Was ist dir persönlich wichtig, wenn du jetzt über die Zukunft von deinem Unternehmen nachdenkst?
Also ich habe einen Slogan innerhalb der Firma und heißt Bring Back the Carpet Magic. Ich bin sehr bemüht, dass eigentlich Teppiche wieder sexy werden. Und mein Anspruch ist eigentlich, dass heute die Leute wieder wegkommen von maschinellen Teppichen und sich vielleicht einen schönen handgeknüpften Teppich zu Hause leisten können. Also das geht finanziell schon, aber einfach wieder die Sexiness reinzubringen, weil der Jazz war jetzt lange weg und es war jetzt so ziemlich lange, ja, ich will etwas Minimalistisches, aber ich sehe das ein bisschen, das ist wie ein schönes Ölbild an der Wand, oder? Da bist du stolz drauf, oder? Das hast du gekauft vom Künstler oder bei mir vom Knüpfer. Und ich glaube, mein Ansporn ist wirklich, bring back the carpet magic. Ich will Teppiche wieder cool machen, dass die Leute auch das spüren, dass da mehr dahinter ist. Und das Zeitlose, weil wir haben gar nicht darüber gesprochen, aber man spricht ja immer mehr über die Zirkularwirtschaft, dass man Gegenstände wiederverwenden muss oder dürfte. Und Teppiche sind perfekt. Das ist wie ein massives Parkett, oder? Man hat einen riesen Floor rein. Wenn er mal dreckig wird, man kann das, solange er handgeknüpft ist, sehr gut reinigen. Auch Löcher können geflickt werden, die Fransen können gemacht werden. Und ich habe oft auch Teppiche, die ich reinige für Kunden und ich finde der Service auch fantastisch, weil da kann ich etwas mitgeben. Dann sage ich, hey, dieser Teppich ist ganz alt, der ist aus dem Karkasus, der wurde nur ganz kurze Zeit geknüpft. Und dann siehst du das Leuchten
der
Balkonen. Wow, ich habe da etwas Spezielles. Und ich glaube wirklich, das ist mein Ansporn, dass eigentlich wieder die Teppiche bei den Leuten zu Hause wieder spannender werden. Und auch der Stolz, dass man sagt, nein, es ist nicht IKEA-Katalog 2025, schwedischer Sommer. Jetzt ist der hellblaue Ton, passt jetzt dazu. Sondern dass man sagt, man hat ein bisschen Mut und man steht jetzt ein Teppich zu einem modernen Tisch hin oder so.
Ja. Also wir sind weg von der Wegwerfgesellschaft hin, auch wie du sagst, eben zirkulär, die Dinge langlebiger wieder. Ich denke, der ganze Trend zu Parkettböden kommt dem ja auch entgegen. Heute hat man nicht mehr so Spannteppich, also dass da so ein bisschen die Vision den Teppich wieder, ich sag mal, salonfähig machen, wieder so rein. In Salon, genau, ganz klar.
Einrichtung.
Ja, genau, cool. Jetzt, ich kann mir vorstellen, dass ganz viele Zuhörer Lust haben, mehr zu wissen, mehr zu sehen auch. Wo findet man dich und Teppichportal? Du hast Instagram erwähnt, TikTok, Webseite, Shop. Magst du ganz kurz sagen, wie man mit dir in Kontakt treten kann und auch wo man dich findet, wo man deine Teppiche, deine Arbeit und deine Social-Media-Kanäle findet?
Ja, danke. Also am einfachsten findet man uns online auf teppichportal.ch. Carpetmagic.com geht auch übrigens. Und über die Sozialmedien ist fast einfacher. Da kann man sich auf Instagram uns aufsuchen, auch unter Teppichportal. Da freue ich mich auch über Direct Messages oder wenn ihr kommentiert, die Videos, die wir machen. Und man kann uns auch einfach anrufen. Unsere Fixlinie ist auch mit WhatsApp gekoppelt. Also es gibt eigentlich alle Kanäle, die man auf den sozialen Medien kennt, von YouTube, TikTok, Instagram, LinkedIn bis hin zur Webseite kann man mit uns in Kontakt treten. Und physisch haben wir in Zürich an der Schindlerstraße haben wir unser Geschäft. Das ist der Showroom. Dort haben wir den Flagship-Store von Zolanvari. Das sind die modernen Teppiche. Dort können wir von Beratungen machen. Aber wenn ihr jetzt zum Beispiel einen Teppich online seht und ihr wollt ihn mal in Zürich sehen, das geht auch, weil wir haben in Eglisau haben wir ein großes Lager und dort haben wir fast 2000 Teppiche im Lager. Und dort kann man die Teppiche, also es ist wirklich ein Mitnahmelager, man kann die Teppiche auch gleich dann dort anschauen und mitnehmen. Es gibt dort wirklich viele, viele Möglichkeiten. Und ich freue mich natürlich auch immer, wenn ich physisch viele Kunden sehe. Aber online gefällt mir auch. Also ich finde auch der Diskurs auf sozialen Medien immer spannend. Und eben, wenn jemand mal auch einen Podcast will, das machen wir bei uns in Zürich an der Schindlerstraße. Also es ist auch, das bieten wir auch an.
Cool. Ja. Super. Ich werde sicher auch noch deine Webseite, deine Kanäle verlinken in den Shownotes. Also schaut da rein, klickt rein und ich danke dir ganz herzlich, dass du da warst. Es war mir wichtig, nicht einfach ein Großunternehmen zu haben mit der Technologie. Meine Zuhörer sind KMU-Unternehmer und da wirklich auch mal zu sehen, das geht auch in einem Kleinunternehmen. Kann man Technologien sinnvoll einsetzen für deinen eigenen Vorteil? Benji, ganz, ganz herzlich, dass du da warst, mir Rede und Antwort gestanden bist und wünsche dir weiterhin viel Erfolg mit deinem Unternehmen.
Ja, vielen Dank und ich glaube noch, um dort anzuschließen, auch Technologie kann auch eine kleine Firma wirklich beflügeln. Also du kannst natürlich auch viel, viel mehr Aufgaben gleichzeitig bewältigen und das ist eigentlich das, was mein Tipp ist, die Technologie kann man eigentlich wirklich auch bei kleinen Firmen gebrauchen. Und eine kleine Firma oder große Firma, oft sind die kleinen Firmen viel profitabler, weil natürlich auch die Overheads viel übersichtlicher
sind. Cool. Schönes Schlusswort. Danke dir.
Vielen Dank.
Danke.
In der nächsten Folge geht es um Organisationen, die ganz anders funktionieren als Unternehmen, nämlich Non-Profit-Organisationen. Ich spreche darüber, wie sie sich besser organisieren können, wie gemeinschaftliche Systeme ohne klassische Hierarchie funktionieren und was wir von Elinor Ostroms Werk Governing the Commons lernen können. Es wird spannend, besonders für alle, die Verantwortung tragen, aber keine formale Macht haben. Ich freue mich, wenn du wieder dabei bist. Auf jeden Fall wünsche ich dir viel Erfolg und Spaß mit deinem Business. Bis zum nächsten Mal. Das war der Firmentuner-Podcast. Verwandle dein Unternehmen in eine gut geölte Maschine. Danke, dass du dabei warst. Ich hoffe, du konntest wertvolle Impulse mitnehmen, die dein Unternehmen weiterbringen. Wenn dir der Podcast gefällt, dann freue ich mich über deine Bewertung und Weiterempfehlung. Hast du Anregungen, Fragen, Kritik oder Ideen, dann schreib mir bitte an chris.burger@antarius.ch oder buche auf antarius.ch einen Termin mit mir. Ich freue mich auf jede Rückmeldung. Bis zum nächsten Mal und denk immer daran, Unternehmertum ist ein Handwerk. Mit den richtigen Methoden und Tools kannst auch du dein Unternehmen in eine gut geölte Maschine verwandeln.